Heute im New Lawyers Podcast Martina Flade, Straf- und Jugendrichterin am Amtsgericht Chemnitz und Influencerin.
Es ist ja letztendlich auch eine Jobbörse, Social Media auch mit. Ne? Teilweise wird ja auch richtig um Nachwuchs geworben. Wenn man auf Social Media nicht stattfindet, dann kann man das entsprechend nicht zeigen, wie interessant dieser Beruf ist. Ne? Inzwischen muss ich sagen, tut sich da aber einiges. Gerade so in den letzten paar Monaten habe ich das Gefühl, kommt immer mehr Justiz-Content, was mich sehr freut.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket, mit mir, Magdalena Oehl. Bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu unserem heutigen Gast. Martina Flade ist Straf- und Jugendrichterin am Amtsgericht Chemnitz. Die meisten von euch kennen sie vermeintlich aber nicht vom Gang vor Gericht, sondern als Frau Richterin. Unter diesem Namen postet sie auf Instagram zu rechtlichen Themen und gibt Einblicke in ihren Berufsalltag. Wie ihr Werdegang zur Richterin aussah, welche Herausforderungen ihr in diesem Beruf begegnen und warum und wie sie nebenbei zu einer Influencerin mit 65.000 Followern und Followerinnen wurde, darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, Martina. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hallo, liebe Magdalena. Hallo an alle Zuhörerinnen. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Lass uns gerne gleich mit unserer Icebreaker-Frage starten. Ich weiß nicht, du kennst sie vielleicht schon, wenn du schon mal in die ein oder andere Folge reingehört hast. Bei mir ist es nämlich immer die gleiche. Und die lautet, was wolltest du eigentlich als Kind werden, Martina?
Also der Wunschberuf war Anwältin, aber der Traumberuf war Sängerin. Also richtig kleines Kind, aber ich wusste, dass das nie wirklich realistisch war.
Aber du singst jetzt privat ganz gerne noch?
Ja, natürlich, wie jeder. Vor allem mit meinem Kind jetzt auch. Ich habe ein Kleinkind und wir singen und machen zu Hause ganz, ganz viel Party.
Aber wir werden keine kleine Performance von dir auf Instagram zum Beispiel sehen.
Auf keinen Fall, nein.
Schade eigentlich.
Nein, also es wäre mit meinem Profil als Frau Richterin, auch meinem Beruf, nicht so wirklich vereinbar. Also ich muss ja gerade auch bei Instagram schon aufpassen, dass ich meine richterliche Würde und die Autorität bewahre. Und nach Meinung bereits einiger Kollegen ist es immer schon so ein bisschen ein Spießrutenlauf. Ja, also die denken immer, na mal gucken, ich wüsste ja nicht. Und zu tanzen oder singen wäre zu weit.
Jetzt hast du es ja schon ein bisschen verraten. Traumberuf, hast du gesagt, Sängerin, aber Wunschberuf, Anwältin. Jetzt bist du ja doch Richterin geworden. Wie kam es denn dazu?
Dass ich Richterin geworden bin, kam letztendlich der Entschluss erst im Referendariat, muss ich sagen. In meiner Kindheit bin ich adoptiert worden von meinem Vater. Das war eine Stiefkind-Adoption und zwar auch noch grenzüberschreitend. Denn ich lebte mit meiner Mutter in der Tschechischen Republik und mein Vater war Deutscher. Und damals hieß es, dass es ein besonders schwieriges Unterfangen sei, derartige Adoption, und dass es langwierig werden könnte und so weiter. Und das war aber mein absoluter Herzenswunsch, von ihm adoptiert zu werden. Und damals machte es eine Familienrechtsanwältin möglich. Und ganz klar, sie stieg halt damit für mich zur Ikone auf. Und damit habe ich auch immer, also ich habe wirklich gesehen, schon als Kind, wenn man die richtigen Dinge weiß, wie sehr man anderen helfen kann, dass das aber auch eine gewisse Art der Macht und Selbstbemächtigung ist. Ja, also wenn ich viel weiß, dann kann ich auch was bewirken auf der anderen Seite. Und so habe ich dieses Ziel immer verfolgt. Und im Referendariat war ich dann das erste Mal bei Gericht im Rahmen der Zivilstation und dann bei der Staatsanwaltschaft im Rahmen der Strafstation. Und auch die Ausbilder waren überwiegend Richter, Staatsanwälte. Und da habe ich gesehen, welche Anerkennung ich für diese Berufsbilder habe. Und ja, dann habe ich mich einfach mal beworben und es hatte geklappt.
Und findest du, man sollte als Richterin nochmal spezielle Eigenschaften mitbringen, die man vielleicht als Anwältin weniger braucht?
Ja, also natürlich die Objektivität Ne? Wobei ich glaube, ich war nie Anwältin, aber ich stelle es mir vor, um eben gut beraten zu können, muss man ja trotzdem die Rechtslage objektiv einschätzen können. Aber als Richterin ist das natürlich nochmal besonders gefragt. Da kann ich keine Partei ergreifen. Und ich glaube, das ist auch eine Fähigkeit, die nicht jedem leicht fällt, würde ich mal behaupten.
Du bist jetzt aktuell am Amtsgericht Chemnitz. Ist das in deinem Bundesland auch so, dass man zwischen Staatsanwaltschaft und Richter wechseln muss oder kann man dann wirklich in dieser Position bleiben?
Also ich nicht mehr. Ich bin auf Lebzeit ernannt worden bei Gericht. Ich muss sagen, die Probezeit habe ich im Freistaat Bayern gemacht. Deshalb weiß ich gar nicht so genau, wie das in Sachsen 100%ig abläuft. Denn bei mir war das so, in Bayern habe ich bei der Staatsanwaltschaft angefangen und da war auch klar, dass ich nicht wechsle vor der Verlebzeitung. Also ich hätte mich dann bewerben müssen auf eine Richterstelle quasi und das erst nach der Auflebzeitverbeamtung. Und in Sachsen ist es schon gewollt, dass man von der Staatsanwaltschaft auch mal zu Gericht geht und dann theoretisch wieder zurück zur Staatsanwaltschaft, wo man dann auf die Stelle wartet oder wo man sich auch von der Staatsanwaltschaft wegbewerben kann, wenn man das möchte. Möchte ja aber nicht jeder. Ne, das sind ja schon zwei unterschiedliche Arbeitsweisen einfach. Genau. Bei mir war das quasi so, dass ich von Bayern dann als Staatsanwältin nach Sachsen kam und hier aber direkt eine Richterstelle bekam und die durfte ich dann auch behalten.
Okay, und wie würdest du sagen, ist generell der Arbeitsaufwand im Bereich Richterin? Glaubst du, dass man weniger arbeitet als in der Großkanzlei? Das ist ja sowas, was gerade wenn Frauen sich Gedanken darüber machen, welcher Beruf oder welcher berufliche Weg lässt sich am besten mit Familie vereinbaren, dann kommt ganz häufig der Staatsdienst. Würdest du sagen, das ist tatsächlich so?
Ich glaube, man kann schon eine Stelle finden, wo das definitiv so ist. Es ist aber sehr schwierig, das pauschal zu sagen, weil es ja so viele verschiedene Dezernate, Zuständigkeiten und Gerichte gibt. Das hängt ja auch ganz maßgebend davon ab, wie die allgemeine Belastungssituation des Gerichts ist. Ja, also man hört ja jetzt auch immer wieder von hoher Fluktuation und so weiter. Und da gibt es schon Dezernate, die sehr hohe Eingangszahlen haben oder einen hohen Bestand. Und da würde ich dann sagen, dass die Arbeitszeiten vielleicht sogar gleich sind. Für mich persönlich ist es jetzt so, dass ich ein schon sehr angenehmes Dezernat habe. Ich bin als Jugendrichterin tätig, bin auch etwas freigestellt für die E-Verfahrensakte, für welche ich als Dozentin tätig bin. Und da muss ich sagen, ich komme schon gut mit den 40 Stunden hin, muss ich sagen. Und das ist nicht vergleichbar mit der Großkanzlei meiner Stelle. Aber ich möchte da auch nicht pauschal für jeden sprechen. Aber naja, tendenziell, wenn man dann vielleicht auch die ganze Reisezeiten bedenkt, die man in der Großkanzlei hat, dann würde ich vielleicht schon sagen, dass es tendenziell eher weniger ist als in der Großkanzlei. Dass es schon familienfreundlicher ist.
Und du hast die E-Akte schon kurz angesprochen. Willst du darüber ein bisschen was erzählen, was du da aktuell machst?
Ja, also in der Justiz muss ja die elektronische Verfahrensakte bis, ich meine, Anfang 2026 überall eingeführt sein in allen Bundesländern und so erfolgt sukzessive jetzt die Umstellung bei den Gerichten von der Papierakte zu der elektronischen Verfahrensakte. Und das muss ja auch entsprechend, also diejenigen, die Entscheider und aber auch die Geschäftsstellen, eigentlich alle müssen ja damit dann arbeiten. Und deshalb gibt es Dozenten wie und Dozentinnen wie mich. Und wir lernen dann quasi die Kollegen, die jetzt die E-Verfahrensakte bekommen, ein mit der E-Akte. Und das ist dann natürlich schon eine Revolutionierung der Arbeitsweise. Also aktuell, wenn ich Homeoffice mache, muss ich zuschauen, dass ich meine Akten alle bei mir habe, die ich benötige und schleppe die dann auch wirklich. Und dann kann ich ja von überall aus quasi arbeiten. Und da freue ich mich schon sehr drauf.
Ja, du sprichst schon ein ganz relevantes Thema auch an, ne? Modernes Arbeiten im öffentlichen Dienst beim Staat. Was sagst du denn? Wir haben immer Zahlen hier bei Talent Rocket auch zur Personalsituation im öffentlichen Dienst. Und eine Zahl besagt, dass bis 2030 30% aller Juristen im öffentlichen Dienst in Rente gehen werden. Also da kommt eine riesige Lücke eigentlich auf uns zu. Was glaubst du denn, was man tun kann, um diesen Mangel an Fachkräften oder an Juristen in dem Fall zu lösen?
Ja gut, in erster Stelle natürlich neue Personalien einzustellen, ganz klar. Werbung zu machen für die Justiz, zu zeigen, warum die Justiz attraktiv ist. Wir hatten es vorhin schon mal erwähnt, die Familienfreundlichkeit. Ich bin immer vorsichtig, ich möchte nicht zu pauschal sprechen, weil ich auch weiß, dass manche Dezernate wirklich überlaufen. Aber so etwas, meine Erfahrung sagt, einfach mal die Dezernate, die ich durchgegangen bin, die haben mir immer ein sehr, sehr freies Arbeiten ermöglicht, gerade als Mama, muss ich sagen. Ja, also Homeoffice-Möglichkeiten, dass ich aber auch so terminieren kann, wie es meiner persönlichen Situation entspricht. Ja, also Zum Beispiel möchte ich nicht bis spätabends terminieren und fange halt dementsprechend früher am Morgen an. Ja, weil ich eben den Nachmittag mit meinem Kind verbringen möchte. Genau, also das sind so die Punkte. Und natürlich mobiles Arbeiten, Homeoffice ist ein großer Punkt. Und das wird mit der E-Verfahrensakte jetzt auf jeden Fall ermöglicht. Es gibt sicherlich Stellen, Ermittlungsrichter, Betreuungsrichter, die müssen immer wieder raus. Und auch ich werde dann zu meinen Verhandlungen weiterhin rausfahren müssen. Aber das sind ja unter Umständen nur 2 Tage. Den Rest könnte ich dann theoretisch in der Strafe bei mir aus dem Homeoffice heraus machen.
Würdest du generell sagen, weil Kanzleien oder insbesondere große Kanzleien stecken gerade auch viel Mühe und auch viel Strategie in Zusatzqualifikationen. Also wie kann man die Mitarbeiter weiter ausbilden? Was kann man ihnen auch für Weiterbildungsmöglichkeiten geben und so weiter? Würdest du sagen, dass Zusatzqualifikationen auch im Richteramt immer wichtiger werden?
Ja, also auch da gibt es bereits, muss ich sagen, ein sehr, sehr weites Fortbildungsangebot. Also ich bekomme mehrfach in der Woche verschiedene Ausschreibungen zugeschickt für verschiedene Thematiken, zum Beispiel heute erst Vernehmung von Kindern. Und das ist natürlich Fortbildung, Weiterbildungen sind stets erforderlich. Also mit dem Examen ist es einmal nicht getan. Und allgemein aber auch, es gibt ja auch sehr spezielle Kammern einfach. Und da ist eine Spezialisierung schon erforderlich. Und die Angebote gibt es allerdings auch. Also so das, was ich mitbekommen habe.
Und du bist ja jetzt in dem speziellen Bereich Straf- und Jugendrichterin unterwegs. Würdest du sagen, dass das ein Bereich ist, der vielleicht als Frau ja besonders schwierig ist oder dass der Frauenanteil da vielleicht sogar relativ hoch ist?
Naja, das hängt ja jetzt eigentlich davon ab, wie die Bedarfssituation am jeweiligen Gericht ist, wie das Präsidium entscheidet. Jetzt speziell auf meine Stelle als Jugendrichterin würde ich nicht sagen, dass es da irgendwie eine Ungleichverteilung gibt. Es ist ja auch sehr zufällig verteilt. Würde ich sagen, ist ausgewogen.
Und hattest du schon mal speziell Probleme als Person mit zum Beispiel schwer straffälligen Jugendlichen, dass da ein gewisser Respekt einfach nicht besteht zum Beispiel?
Nein, gar nicht. Also weil letztendlich ist es ja trotzdem so, dass zwischen mir und diesen Jugendlichen ja trotzdem eine recht hohe Altersspanne ist. Also ich bin jetzt über 30, 32 und die sind ja 14 bis 21, ne? Und ich habe ja auch einen entsprechenden Werdegang. Ich muss sagen, die Robe und das Richterpult, der Gang ins Gericht, das macht auch schon einiges aus einfach und verleiht, gibt schon einiges an Autorität automatisch mit. Ich glaube aber, dass ich auch eine Person bin, der es nicht schwer fällt, Zugang zu einer Person zu bekommen und da eine Ebene zu finden, auf deren, also ich glaube, ich höre zu und ich glaube, das merken die Angeklagten auch. Und deshalb habe ich da eigentlich nicht Schwierigkeiten, dass sie sich mir respektvoll öffnen.
Jetzt haben wir ja gerade schon ein bisschen über Vorurteile gesprochen, auch Vorurteil, mehr Respekt vor Männern als vor Frauen und so weiter. Finde ich super, dass wir die auch so entkräften können, weil ich glaube wirklich, dass das ganz häufig einfach Vorurteile sind, die bei vielen in den Köpfen so drin sind, obwohl sie längst nicht mehr der Realität entsprechen oder vielleicht auch nie entsprochen haben. Aber du bist ja sehr aktiv auf Social Media, insbesondere Instagram, ne? Gibt es da bestimmte Vorurteile, die dir insbesondere als Richterin immer begegnen, mit Leuten, die vielleicht mit der Rechtsbranche sonst gar nicht so viel zu tun haben?
Also was die Community anbelangt, das sind ja eher Personen, die mir bereits aus Interesse folgen. Ja, also die mir wohl gesonnen sind, sage ich mal. Natürlich, gerade wenn ein Reel viral geht, dann erreiche ich ja Hunderttausende von Konten. Also letzten Monat habe ich 3,3 Millionen Menschen erreicht. So. Und da natürlich findet man dann auch immer mal jemanden, der sagt, nein, also Richterin auf Social Media, das geht ja gar nicht. Ne? Weil, ja, also man solle sich doch lieber um die überfluteten Dezernate kümmern, von denen man immer aus den Medien hört. Oder ja, dann könnte ich dich vielleicht gar nicht ernst nehmen. Aber ich finde, das sind immer sachfremde Erwägungen. Ja, also erstens, natürlich habe ich als Richterin auch meine Freizeit und wie ich die nutze, ist alleine meine Sache und geht niemandem anderem was an. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist eben, im Rahmen eines Strafverfahrens sind die Fronten ja ganz klar geklärt. Wie gesagt, ich muss schon darauf achten, dass ich, so wie ich auf Instagram bin, dass ich mich so eben auch als Richterin sehen kann. Und da fühle ich mich aber sehr authentisch und ich habe da noch nie ein Problem gehabt damit, dass mich dann jemand nicht ernst nehmen würde und dergleichen. Sondern ich glaube auch, also gerade im Jugendbereich, sind die meisten ja auf Social Media tätig. Also ich würde sagen, wenn mal einer nicht dort ist, dann ist es schon etwas sehr Außergewöhnliches. Von daher empfinden die das auch gar nicht als irgendetwas Fremdes.
Passiert es auch manchmal, dass du in einer Verhandlung bist und jemand sagt, ja, ich kenne sie doch von Instagram zum Beispiel?
Also nur die Verteidiger manchmal. Ich glaube, das hängt mit der Jura-Bubble zusammen. Einmal ging dann ein Verteidiger raus und meinte dann nur zum Ende, ach so, Frau Richterin, man hört sich wieder am Sonntag. Und da wusste ich ganz genau, am Sonntag wird immer mein eigener Podcast veröffentlicht. Und ja, da wusste ich, alles klar, er hört zu, ist einer meiner Zuhörer, was mich natürlich sehr gefreut hat. Und allgemein die Verteidiger, muss ich sagen, die sind sehr, sehr offen, also die Rechtsanwälte. Wahrscheinlich, weil auch Rechtsanwälte schon einige Zeit auf Social Media vertreten sind. In der Justiz, muss ich sagen, war das so, dass ich da immer mal gehört habe, dass sich da andere Richter, vor allem so ältere Richter, darüber sogar lustig gemacht haben. Und ja, ich glaube, das konnte ich jetzt auch mit der Zeit entkräften.
Was ist so dein, oder was ist dein Content oder dein Inhaltskonzept bei Instagram? Also um was geht's dir in erster Linie mit deinen Reels oder auch mit deinen Beiträgen?
Also ganz, ganz ursprünglich ging es mir um die rechtlichen Themen, um Vermittlung von Rechtstipps, aber vor allem, dass ich auch mal so Themen anspreche, die mir bei Gericht immer wieder begegnen, so ein bisschen blogartig. Das hat mich heute beschäftigt, darüber würde ich gern reden, das müsste bekannter sein. Und dann habe ich auch von vornherein das Thema Mama und Karriere mit besprochen, so blogartig, also so ein Mix, würde ich sagen. Also ich habe jetzt keine ganz klare Ausrichtung, wie vielleicht So geht Recht oder andere Lawfluencer, ja, die sagen, ich mache nur Rechtstipps oder dann gibt's halt nur die Mama-Blogger. Mich hat halt alles, was mich so beschäftigt hat, das habe ich von vornherein, sage ich mal, blogartig verarbeitet. Es waren aber vorwiegend diese Themen Rechtstipps und auf der anderen Seite Mama und Karriere, genauso lässt sich zusammenfassen. Und inzwischen ist es aber so, dass ich zu allen möglichen Fragen bekomme und auch zu meinem Berufsbild ganz, ganz viele Fragen. Und so ist es ein Mix aus Einblicke in den Berufsalltag, Rechtstipps und Einblicke in meinen Alltag.
Das heißt, du leistest auch richtige rechtliche Aufklärungsarbeit, ne? Also du gehst vor allem auch Themen an, die sonst oft super populistisch angegangen werden.
Ja.
Gibt es da so bestimmte Themen, die besonders heiß auf Instagram diskutiert werden?
Gerade aus dem Bereich des Jugendstrafrechts immer wieder. Also ob es Fake News sind oder so populistische Meinungen, so wie Jugendstrafrecht ist ja nur Kuschelstrafrecht und wir sollten alle Straftäter wie Erwachsene behandeln und nach dem Erwachsenenstrafrecht verurteilen. Und ich als Jugendrichterin, ich bin wirklich eine große Verfechterin des aktuellen Jugendstrafrechts, so wie es ist, finde, dass es sehr nachhaltig ist, weil ich die Möglichkeit habe, mit faktisch jeder verhältnismäßigen Weisung auf die Persönlichkeit des Täters einzuwirken und so den Grund der kriminellen Karriere sozusagen auf den Grund zu gehen und mich da nicht mit Geldstrafen oder ausschließlich Freiheitsstrafen zufrieden geben muss, sondern ich habe so ein weites Feld und wenn ich dann natürlich populistische Meinungen auf Instagram lese, vielleicht sogar von Bloggern, die gar keinen rechtlichen Hintergrund haben, die aber dann halt dadurch für ganz, ganz viel Desinformation sorgen, dann ist es mir ein innerer Drang, ein Reel dazu zu machen und zu sagen, nein, so und so ist es. Letzte Woche habe ich auch ein Reel gemacht zum Thema, da ging's. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, in vielen Stories ging eine Falschinformation rum und zwar die Schlagzeile, Pädophile sollen geringer bestraft werden. So lautete das ja, die Story. Und das ist über 28.000 Mal geteilt worden in Stories. Und das ging zurück auf eine Änderung des Paragraphen 184b des Strafgesetzbuches, nämlich den Besitz von Kinderpornografie. Da ist tatsächlich dieser Straftatbestand von einem Verbrechen zu einem Vergehen herabgestuft worden, aber nicht, um eben Pädophile, sag ich mal, geringer bestrafen zu können, sondern um auch Sachverhalte zu erfassen, die einfach eine geringere Schuld erfassen und damit diese auch eingestellt werden können. Also bekannt war zum Beispiel der Fall der Lehrerin, die eigentlich nur helfen wollte, gesehen hat, dass im Klassenchat ein intimes Foto einer Mitschülerin rumgeht und sie hat das an die Eltern dieser Schülerin weitergeleitet und sich damit der Verbreitung kinderpornografischer Inhalte strafbar gemacht, wurde angeklagt vor dem Schöffengericht und es drohte Freiheitsstrafe für diese Lehrerin nicht unter einem Jahr und sie hätte damit auch automatisch ihren Beamtenstatus verloren. Also sehr, sehr weitreichende Folgen einfach und man konnte es nicht einstellen, weil es ein Verbrechen ist und Verbrechen kann man nicht einstellen. So und deshalb ist dieser Paragraph unter anderem geändert worden. Es gab viele ähnlich geartete Sachverhalte und das war so der Hintergrund und das habe ich dann zum Beispiel aufgeklärt in meinem Reel und das sorgte schon für Verwunderung bei vielen. Es ist dann wahnsinnig oft geteilt worden. Das war mein meistgeteiltes Reel letzte Woche, weil die dann schon so fair waren, diejenigen User, dass die es geteilt haben, dass sie das dann auch wieder, also oft dann nochmal klargestellt haben. Genau, vollkommen richtig.
Das zeigt ja auch, dass
ja, ein gewisser Bedarf auch da ist bei den Leuten, die Informationen dann doch ein bisschen tiefgründiger verstehen zu wollen und vor allem auch, ja, Fehlinformationen auszuräumen. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den man manchmal unterschätzt, dass man eben, wenn man eine große Anzahl oder eine große Anzahl an Followern hat, eine große Reichweite hat, dass es einem auch die Möglichkeit gibt, eben gute Informationen zu teilen und damit möglichst viele Personen zu erreichen. Ich weiß noch, in unserem Vorgespräch hattest du auch noch ein weiteres Reel angesprochen. Da ging es um Betrunkenheitsfahrt mit E-Scooter. Ne? Das war, glaube ich, auch sehr erfolgreich.
Ja, richtig. Also das war wiederum so, dass ich dann eine Zeit lang ganz oft Anklagen bekommen habe von der Staatsanwaltschaft es waren überwiegend junge Männer und es war immer wieder derselbe Sachverhalt, trinken gewesen in der Disco. Man hat auf jeden Fall zu viel getrunken, deshalb extra noch das Auto stehen lassen, stolz nach Hause, den Weg zu Fuß angetreten, Taxi konnte man sich nicht leisten. Das sind ja meistens junge Männer eben gewesen. Und dann auf dem Heimweg, so wie der Heilige Gral, stand plötzlich ein E-Scooter. So, und ja, in dem Moment halt schnell entsperrt per App draufgestiegen, meist wenige hundert Meter gefahren. Einige sind bei uns in Chemnitz dann auch noch an der Polizeiwache vorbeigefahren und abgefangen worden.
Brüllend vorbeigefahren wahrscheinlich.
So, und ja, das hatte dann aber sehr weitreichende Folgen, denn gepustet, Blut abgenommen und man war über 1,1 Promille absolut fahruntüchtig und die Staatsanwaltschaft hat zu dem Zeitpunkt immer die Entziehung der Fahrerlaubnis beantragt und das Oberlandesgericht hatte es in einigen Fällen auch bestätigt und da auch, sage ich mal, entsprechende Leitsätze eben mit festgelegt. Und ja, das war dann schon etwas, wo ich dann in meinem Reel drauf aufmerksam gemacht habe, dass diese E-Scooter-Fahrten wirklich sehr tückisch sind und für die eigene Lebenssituation wirklich sehr große Nachteile bringen können, weil heute ohne Führerschein zu sein, das beschneidet einen schon sehr auch in den beruflichen Möglichkeiten. Einige Azubis sind auch deshalb dann ihren Job losgeworden, weil sie pendeln mussten zum Beispiel oder ja eine Tätigkeit hatten, eben wo sie fahren mussten. Und da war es mir eben ein Anliegen, diese Information, die gar nicht so weit verbreitet war, weiterzugeben. Und das war mein erstes virales Reel. Das hat wirklich auch Hunderttausende erreicht. Die haben dann natürlich sehr darüber diskutiert in den Kommentaren, ob das überhaupt verhältnismäßig ist oder nicht. Da war so die eine Fraktion, die sagt, ja, Null-Toleranz-Politik bei Alkohol im Straßenverkehr. Und die anderen, die meinten, was, ist doch nur ein kleiner E-Scooter, auch Kinder können damit fahren und so weiter. Ne? Genau.
Was würdest du denn sagen, ist generell in deinen Augen notwendig, um die Aufmerksamkeit von, ich sag mal, rechtlich Interessierten auf einem Kanal wie Instagram zu gewinnen?
Also die Schwierigkeit ist natürlich die geringe Aufmerksamkeitsspanne, die man automatisch hat, wenn man auf Instagram und Co. ist. Vielleicht bist du es selber, ja, ich ja auch. Ja. Also irgendwie denkt man sich die ganze Zeit, boah, es wartet schon das Nächste auf mich. Es ist ja auch so. Und dann man erwischt sich auch manchmal, dass man ins Handy schaut, eigentlich nur mal kurz schauen wollte und dann irgendwie versunken ist in dem 10. Kurzvideo. So, also das ist halt sehr schwierig. Deshalb halt wirklich von vornherein in den ersten Sekunden dem Zuschauer zu zeigen, warum er dieses Reel zu Ende schauen sollte. Und das heißt, rechtliche Themen spannend aufarbeiten und verständlich, was uns Juristen ja manchmal auch schwerfällt, von unserer Fachsprache abzulassen.
Und würdest du sagen, dass diese Art des Inhalts dann auch ja dazu fähig ist, letztlich Fake News wirklich aufzuklären? Du hast vorhin eigentlich schon ein Beispiel genannt, in dem die richtige Information auch wieder weiterverbreitet wurde. Wie kann man das hinbekommen, dass man da auch nochmal stärker wirklich einen guten Dienst tut?
Naja, wenn man das gar nicht macht, dann findet man ja nicht statt auf dieser Plattform. Das Gute ist ja, dass wenn Fake News verteilt werden, dann spült der Algorithmus ja einem automatisch ähnliche Themeninhalte zu. Das heißt, wenn man schon mal ein Reel dazu gemacht hat, ist es ja schon mal gar nicht so unwahrscheinlich, dass derjenige, der Fake News sich angeschaut hat, auch deine Information dann bekommt, wenn es dasselbe rechtliche Thema ist, zum Beispiel durch Verwenden der richtigen Hashtags und so weiter. Ne? Instagram und Co. wird ja jetzt auch richtig als Suchmaschine inzwischen verwendet und als einzige Informationsquelle teilweise von jungen Menschen. Also die informieren sich dort. Das heißt, man sollte schon mal überhaupt dort sein und die Inhalte dort verteilen, damit es überhaupt ankommt. Das ist so das Erste. Und das Zweite ist dann natürlich auch, interessante Videos zu machen. Und die, ja, wie gesagt, wenn ein Video interessant ist, gut aufgearbeitet ist, dann hat es das Potenzial, viral zu gehen. Also man muss Viralität erzeugen.
Jetzt ist Content-Erstellung ja wahnsinnig aufwendig, ne? Auch wenn viele denken, Influencer, das kann doch eigentlich kein richtiger Beruf sein. Wer professionell Content erstellt, Inhalte erstellt, um die auf den Plattformen zu teilen, muss ein gewisses Zeitinvestment Investment da reingeben, um eben dann auch solche Inhalte zu haben, wie du sie gerade beschrieben hast. Wie ist das denn bei dir? Bist du dann wirklich in deiner Freizeit nochmal am Handy und filmst und schreibst Bildunterschriften und so weiter? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Inzwischen schon, ja. Also am Anfang war das nicht so. Da war das wirklich nur so, dass ich immer mal ein bisschen was geteilt habe. Aber inzwischen ist es schon so, dass es sehr viel Arbeit macht und es macht allerdings auch Spaß, muss ich sagen. Ja, also ich merke auch richtig, wie mir der Austausch mit der Community Freude bereitet, wie ich mich freue, wenn eine, also ich müsste jetzt mal kurz reinschauen bei Instagram, kann ich gerade nicht, weil ich hier diese Sprachmemo noch die Sicherheitsaufnahme habe. Aber ich meine, diese Story, von der ich erzählt habe, die ist 28.000 Mal geteilt worden. Ich glaube, dass mein Reel dazu über 100.000 Mal ausgespielt worden ist, mindestens. Ich glaube sogar, dass es bei über 150.000 Mal ist. Und wenn man dann sieht, was das für ein Beitrag ist, dann freut mich das natürlich sehr, ne? Und ja, es ist allerdings schon so, dass man dadurch, dass man das überhaupt angefangen hat, so eine Art Brille aufgesetzt hat und immer guckt, so, ja, was sind so mögliche Themen? Wie könnte ich das dann vielleicht in einem Reel darstellen? Von daher ist es schon inzwischen sehr, sehr viel Arbeit, auch durch den Podcast, Stories und so weiter. Und dann schicken mir auch meine Followerinnen, also die interagieren ja wirklich richtig rege mit mir, sie schicken mir dann auch ständig Nachrichten, was mich wahnsinnig sehr freut. Aber auch das darf man nicht unterschätzen. Man möchte ja dann auch adäquat darauf antworten. Also es ist schon sehr, sehr viel Arbeit. Aber es macht mir halt auch Spaß.
Was würdest du sagen, wie viele Stunden bist du täglich noch auf Social Media unterwegs? Weil es geht ja natürlich auch ein bisschen darum, sich anderen Content anzuschauen, auch Inspiration zu bekommen, Gefühl für Themen, die gerade aktuell sind, zu bekommen. Also da kommt ja wahrscheinlich einiges zusammen, oder?
Ja, wobei ich schon drauf schaue, dass, also ich bin ja auch Mama und habe einen Mann, eine Familie. Das heißt, worauf ich sehr achte, ist, dass ich jetzt nicht ständig bei Instagram selbst bin. Man muss ja auch ein bisschen aufpassen, womit man sein Gehirn füttert, sag ich mal, ne? Also es bringt mir jetzt auch nicht mehr die ganze Zeit bei Instagram Content anzuschauen, denn mein Content kommt ja aus meinem Leben heraus. Ja, deshalb achte ich da sehr drauf, dass, und ich möchte das auch gar nicht. Also ich habe schon hohe Bildschirmzeiten mit 2 bis 3 Stunden am Tag. Beinhaltet halt, es ist aber auch ein Arbeitsmittel. Ja, ich schreibe ja inzwischen auch meine E-Mails darüber, wenn ich etwas filme und so weiter. Wenn etwas hochlädt, dann lasse ich das halt auch für das Handy und so weiter, wenn ich meinen Podcast gegenhöre oder irgendwas schreibe. Auch meine Texte schreibe ich ja darauf. Also 2, 3 Stunden auf jeden Fall Bildschirmzeit, ja. Aber sonst achte ich zum Beispiel drauf, dass ich ab 20 Uhr mein Handy nicht mehr anfasse. Also weder Freunde, Familie noch sonst wer erreichen mich da.
Guter Entspannungstipp wahrscheinlich auch. Gilt jetzt nicht nur für Content Creator wie dich, sondern ja, für alle, wenn man wirklich vor dem Schlafengehen das Handy irgendwann mal zur Seite legt und sich anderen Dingen widmet.
Ja, also man braucht es auch. Gerade als Content Creator braucht man diese Pause auch zwingend, denn ansonsten könntest du ja immer was machen.
Klar, und ich fand das ganz interessant, was du gerade gesagt hast, dass du selbst gar nicht so viel auf Instagram schaust. Ich finde, das ist so eine ganz interessante Beobachtung bei allen Leuten, die viele Inhalte selbst gestalten, kreieren, dass sie meistens gar nicht so viel konsumieren. Also anscheinend gibt es da echt zwei Lager, entweder der Content-Konsument oder der Content-Produzent.
Ja, definitiv, wie gesagt, weil man macht ja den Content aus dem Leben heraus und nicht aus irgendwie Social Media heraus. Ne? Klar, wenn man so Interaktion hat, dann schon. Dann ja, aber man sollte ja, also das mache ich ja auch gerade, ich blogge so, also ich mache es wirklich auch so gerne, einfach über meine Mama-Themen da drin zu sprechen, so Mama und Karriere, Empowerment. Und das sind ja Sachen, die mir begegnen im Alltag und wo ich dann einen Text darüber schreibe. Das würde ich nicht erleben, wenn ich die ganze Zeit in meinem Handy starren würde.
Weil du das Mama- und Karriere-Thema schon mehrmals erwähnt hast, was sind denn da so deine allerbesten Tipps oder was sagst du denn, würdest du vielleicht einer jungen Richterin oder auch einem jungen Richter an die Hand geben, um dieses Thema möglichst gut auf die Reihe zu kriegen?
Ja, schwierig, weil ich ja selbst dabei bin, das gut zu machen und ich glaube, so dass den besten Tipps gibt es da nicht, aber ich glaube, was man sich echt bewusst machen muss, ist, und das hat mir vorher irgendwie auch keiner gesagt, dass so emanzipiert man irgendwie ist als Frau. Sobald man Mama wird, fragen dann viele, ja, wie schaffst du das denn, Vollzeit zu gehen? Und denkst du, es ist richtig, Vollzeit arbeiten zu gehen als Mama? Ne? Und da merkt man so ein bisschen, wie sich das dann wandelt von den Erwartungshaltungen. Zuerst erwartet man irgendwie, dass man Karriere macht und darin gut ist. Und dann erwarten viele plötzlich, dass man nur noch Mama ist. Und man muss sich so ein bisschen rechtfertigen, wenn man sich doch noch selbst verwirklichen möchte. Und da ist halt, sag ich mal, ja, die Disziplin darin, dass man lernt, den Ausgleich zu finden zwischen einerseits, natürlich muss dem Kind am besten gehen, keine Frage, aber man darf sich eben auch selbst verwirklichen und dazu darf man halt auch seinen Partner, sag ich mal, mit ins Boot holen und der ist ja genauso Elternteil wie man selbst und mein Mann ist zum Glück so, der hat sich dann eben, also wir mussten dann schon so ein bisschen die Fronten klären bei uns, aber mein Mann macht das jetzt alles hervorragend, ja, aber das Haushalt, das ist halt wirklich 50-50 ist, Kinderbetreuung 50-50 ist und beide sich verwirklichen können. Auch wenn ich zum Beispiel, mein Mann ist in der Wirtschaft, er verdient deutlich mehr als ich. Aber ich habe trotzdem das Recht, mich selbst zu verwirklichen.
Sind es auch Themen, die, wenn du über die auf Social Media sprichst, die auch sehr kontrovers dann diskutiert werden? Und wofür du auch teilweise Kritik bekommst? Warum arbeitest du Vollzeit, du hast ein Kind oder sowas?
Also eher dahingehend von vielen Frauen bekomme ich eher Zustimmung, dass sie sich auch so fühlen, diesen Druck ausgesetzt, diesen schlechten Gewissen, sobald man sich doch noch entscheidet, Vollzeit arbeiten zu gehen. Von verschiedenen Stellen wird dann eben, weil manchmal ist das Rollenbild doch noch sehr traditionell einfach. Und die Erwartungshaltungen, die auch so von der Familie gestellt werden. Und natürlich gibt es auch teilweise Kritik, also von Frauen, die sagen, naja, letztendlich die Kindheit des Kindes ist einzigartig und man verpasst einiges damit und das wird dir erst bewusst und du wirst es bereuen, sobald dein Kind erwachsen ist. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass das Kind natürlich auch bereits mit 10, 13, 14 Jahren eigene Hobbys hat und ich möchte dann nicht die ganze Zeit nur zu Hause warten, bis mein Kind eben Zeit dann wieder für mich hat, sondern ich möchte das weiterhin. Also das Problem ist ja natürlich schon, dass wenn man jetzt aufhören würde, die Karriere weiter voranzutreiben, dass man dann auch den Anschluss irgendwo verpasst und überholt wird, ne, von anderen. Aber natürlich ist es auch etwas, mit dem ich immer wieder selbst struggle, dass halt natürlich die Kindheit vergänglich ist. Aber wie gesagt, in der Justiz muss ich auch wirklich sagen, ich komme so auf die 40 Stunden. Das ist nicht vergleichbar mit einer Vollzeittätigkeit in der Großkanzlei. Jedenfalls nach meiner persönlichen Erfahrung, ja, wird bestimmt auch Richterinnen geben, die das anders sehen.
Du hast jetzt auch schon mehrmals deine Community erwähnt. Also das heißt, du bist wirklich mit den Followern und Followerinnen im Austausch und ja, kommuniziert auch. Da kommt sicher auch die ein oder andere Anfrage. Ich habe hier folgendes Problem. Kannst du mir dabei helfen, oder?
Ja, täglich. Täglich. Also ich bin vorgeladen worden als Zeugin oder wie ist die Rechtslage und so weiter. Da muss ich dann auch darauf oft hinweisen, dass hier keine Rechtsberatung stattfindet. Manchmal greife ich aber das Problem an und beantworte es allgemein zum Beispiel.
Jetzt finde ich, also es gibt ja viele Berufe, die sind auf Social Media ganz gut abgebildet. Also da sieht man wirklich, wie sieht so der Tagesablauf aus, was sind eigentlich so die täglichen Aufgaben und so weiter. Ich finde, Richter ist was, was mir persönlich auf Instagram noch gar nicht oft untergekommen ist. Deswegen siehst du da eigentlich ein großes Potenzial, auch mal so einen Beruf, der vielleicht sonst nicht so Social Media ja affin ist, den einfach auch mal zu zeigen? Sollte die Justiz vielleicht viel mehr in Social Media machen?
Ja, also das ist ja schon ein Punkt, dass irgendwo die anderen, es ist ja letztendlich auch eine Jobbörse, Social Media auch mit, ne? Teilweise wird ja auch richtig um Nachwuchs geworben. Wenn man auf Social Media nicht stattfindet, dann kann man das entsprechend nicht zeigen, wie interessant dieser Beruf ist, ne? Inzwischen muss ich sagen, tut sich da aber einiges. Gerade so in den letzten paar Monaten habe ich das Gefühl, kommt immer mehr Justiz-Content, was mich sehr freut. Also ich glaube schon, dass das natürlich, es ist ein sehr verschlossener Beruf bisher. Und deshalb ist das Interesse auch immens, zumal viele Menschen eben diese Hochachtung haben vor dem Beruf und da unbedingt auch Einblicke haben möchten. Und wenn man die gewähren kann, dann kann man zeigen, zum einen, dass wir wirklich gut arbeiten, dass gearbeitet wird, aber auch um Nachwuchs werben. Und ja, von daher finde ich, das ist schon, das sehr viele Chancen bietet. Und das ist ja, also du hast es ja schon angesprochen, es gibt viele andere Berufe, zum Beispiel die Ärzte, die längst vertreten sind auf Social Media, selbstverständlich. Ne? Und das sind ja auch so, das sind ja eigentlich die Götter in Weiß. Und ich meine, wenn die Götter in Weiß auf Social Media sein können, ohne, sag ich mal, an Ehre und Autorität zu verlieren, dann wir Richter doch auch nicht. Es ist doch immer eine Sache der Visualisierung, der Content-Erstellung.
Ja, und ich glaube, was teilweise zu wenig gesehen wird, oft wird ja Social Media gerade, ich sag jetzt mal im juristischen Bereich, dann eher so verpönt im Sinne von, das ist doch Zeitverschwendung und so weiter. Aber ich glaube, die Beispiele, die du beschrieben hast, zeigen auch nochmal deutlich, wie positiv man auch so eine Reichweite nutzen kann und wie man wirklich so ein bisschen mehr Aufklärung im Internet einen Beitrag leisten kann. Ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen. Das, und das ist toll, dass du da mit so gutem Beispiel vorangehst.
Dankeschön. Ja, an der Stelle möchte ich noch mal erwähnen, was ich auch noch sehe, ist natürlich gerade in der Generation nach uns, sage ich mal, ne, wird ja Social Media wirklich auch oft als Informationsquelle, als Nachrichtenquelle genutzt. Und da gibt es eben noch diesen Algorithmus auf der anderen Seite. Das bedeutet aber, wenn jemand sich informieren möchte, dann bekommt er eben von allen Content-Creatern diese entsprechenden Beiträge zugesandt. Und da ist es einfach gut, wenn man selbst Mitersteller ist, weil dann eben, weil man dort stattfindet, weil die eigenen Beiträge auch mit bespielt werden dort. Ja, das heißt, man hat Teilhabe am Informationsfluss, an der Meinungsbildung, dadurch, dass man eben selbst Beiträge dort erstellt dazu.
Wenn jetzt vielleicht der ein oder andere oder die ein oder andere zuhört und sagt, ich hätte eigentlich auch Lust, mehr auf Social Media zu machen, sei es jetzt LinkedIn, TikTok, Instagram, was sind denn so deine Tipps, um zu starten? Muss man sich am Anfang auch einfach ein bisschen überwinden? War dir das erste Video unangenehm aufzunehmen oder war das für dich immer komplett selbstverständlich?
Ich glaube, ich habe mein erstes Video 100 Mal aufgenommen. Also na, vielleicht nicht 100 Mal, aber mindestens 20 Mal, weil ich mich immer versprochen habe, immer mir irgendwas nicht gefallen hat, ich immer irgendwas dann im Hintergrund gesehen habe, irgendwie die falsche Wortwahl hatte. Also ich glaube, man muss so ein bisschen die Scham erstmal abschütteln. Ich meine, wir Juristen sind ja auch eher introvertiert. Ich hatte dir eingangs erzählt, ich wollte mal Sängerin werden. Das heißt, ich bin schon eher die extrovertierte Persönlichkeit, sage ich mal. Und hatte deshalb weniger Probleme. Aber ja, also ich glaube, die Scham ist das Erste, was man da, sage ich mal, ablegen muss.
Ja, vielen Dank für diesen guten Tipp am Ende noch. Martina, vielen Dank, dass du heute hier warst und uns mitgenommen hast auf deine Reise. Und wer es noch nicht tut, sollte dir schleunigst auf Instagram folgen. Bist du auf TikTok eigentlich auch aktiv?
Ja, aber eher weniger, da recycle ich mehr.
Okay, also Frau Richterin auf Instagram ist dein Kanal und wer da sehen möchte, welche Reels in Zukunft von dir geteilt werden, sollte dir schleunigst folgen.
Vielen Dank. Dankeschön auch für die Einladung.
Vielen Dank an dich. Das war Martina Flade. Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn und hinterlass uns eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft uns enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste im Podcast hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich bei uns oder folge dem Link, den wir euch in den Shownotes verlinkt haben.